Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Matthias Hanselmann, schönen guten Morgen. Heute senden wir die Wiederholung eines Gesprächs, das ich Anfang des letzten Jahres geführt habe. Bei mir zu Gast war der Sänger, Musiker und Songwriter, Schauspieler, Regisseur und Komponist Daniel Kahn. Und bei so vielen Berufen lag die Frage nahe, ob ich vielleicht einen vergessen hatte zu nennen.
Sind das Berufe?
Ja, oder Tätigkeiten?
Ja.
War eigentlich alles dabei, oder?
Ich bin tätig.
Sie spielen auch gleich eine ganze Armada von Instrumenten. Gitarre, Klavier, Akkordeon, Mundharmonika und eine selbstgebaute Ukulele. Welches ist denn Ihr Lieblingsinstrument?
Hoffentlich das ich gerade spiele. Ich weiß nicht, ich versuche nicht mehr als zwei auf einmal zu spielen.
Aber ein besonderes Verhältnis haben Sie, glaube ich, zum Akkordeon, oder?
Ja, das Akkordeon ermöglicht, dass ich kein Klavier mitschleppen muss.
Wann waren Sie denn zum letzten Mal mit Ihrer Band The Painted Bird auf der Bühne?
Vor 2 Tagen.
Wo?
Das war in einem Wohnprojekt in Heidelberg, in einer ehemaligen Army-Militär-Base-Station, das jetzt ein buntes Wohnprojekt ist. Und wir haben dort gespielt und viel Spaß gehabt.
Wenn Sie auf Tour sind, wie viele Leute sind so ungefähr bei den Konzerten immer?
Es kommt drauf an, manchmal 100, manchmal 500. In diesem Wohnprojekt waren 150 Leute, aber in einem Raum, der vielleicht für 40 gedacht
war. Oh, also knallvoll.
Ja, es war knallvoll. Und am Tag davor waren wir in Zürich und das war in El Local. Das ist ein toller Club.
Daniel Kahn, geboren und aufgewachsen in Detroit, seit 2005 in Berlin lebend, ist in der kommenden Stunde unser Gast oder mein Gast. Schön, dass Sie gekommen sind.
Schön, hier zu sein.
Daniel Kahn, eines seiner zahlreichen Projekte, ist seine Band The Painted Bird. Das aktuelle Album der Band heißt Butcher's Share. Davon werden wir auch gleich einen ersten Song hören und natürlich auch über Ihre Musik reden, Daniel. Denn sie ist etwas ganz Besonderes, irgendwo angesiedelt zwischen Folk, Punk und Klezmer. Aber erzählen Sie uns doch erst einmal, wie und warum Sie 2005 nach Berlin gekommen sind.
2005, das war der Höhepunkt der Bush-Regierung, also Tiefpunkt, weiß nicht. Ja, damals, ich war viel unterwegs als Musiker, als Folksänger und ich hatte einfach die Schnauze voll von was in Amerika passiert. Und ja, ich war der optimistischen Meinung, dass es nicht schlechter werden konnte. Damals konnte ich kein Deutsch. Ich hatte auch damals nicht das schöne Wort Jein entdeckt. Ich wollte in einer Stadt wohnen, wo es möglich wäre, ein Künstler zu sein und nicht reich. Damals schien es nicht so möglich in New York mehr. Ich war in New Orleans, ich komme, wie gesagt, aus Detroit. Und das war eine Zeit, wo vieles hat mich traurig gemacht in Amerika, wie die Politik letztendlich in die Kultur eingesaugt wurde. Ich hatte die Gelegenheit, eine Wohnung in Berlin zu untermieten von einem Lehrer. Mittlerweile ist er ein Kollege und Freund geworden, aber er war mein Akkordeonlehrer, Alan Byrne, auch ein Amerikaner, US-Amerikaner, der hier seit den 80ern wohnt. Und damals war ich viel mit Brecht beschäftigt. Ich hatte 3 Groschenoper gespielt, die Ausnahme und die Regel, Mann ist Mann, der Elefantenkalb, der Ja-Sage, der Nein-Sage. Also ich hatte viel Brecht auf Englisch gemacht in New Orleans, in Michigan. Und ich habe einen Workshop von Alan genommen in Kanada, in den Bergen von Quebec. Das heißt Claire's Canada. Und das war mein erstes Mal dort. Und es war mein erstes Eintauchen in die moderne, zeitgenössische jiddische Kultur, diese Szene, diese internationale Bewegung.
Claire's Canada von Klezmer, nehme ich mal.
Ja, Claire's Canada und Canada mit K geschrieben. Alan und ich haben uns gut verstanden und er hat mich gefragt, wo ich wohne. Und damals, ich war ein bisschen überall und ich wusste nicht, wohin. Und er sagte, hey, warum nicht meine Wohnung in Neukölln nehmen und dann kannst du Deutsch lernen und Klezmer spielen. Und ich sagte ja.
Also von New York in den Berliner Bezirk Neukölln, der ja vor vielen, vielen Jahren mal ein typischer Arbeiterbezirk war. Ist das inzwischen jetzt ein Stück Heimat für Sie geworden, Daniel?
Ja, ich habe mehrere Heimaten. Ich hatte mal eine Diskussion mit einer Journalistin über die, ob es eine Pluralform von Heimat
gibt. Mhm.
Sie behauptete, dass es nicht gibt. Sie sagte, man kann nur eine Heimat haben, deswegen gibt es nur die Heimat. Und zum Glück hatte ich ein altes deutsch-englisches Wörterbuch aus 1888 und ich habe reingeguckt und tatsächlich gab es mal Heimaten. Natürlich gibt es Heimaten. Die meisten meine Bekanntschaften haben mehr als eine Heimat. Ah. Dieser Begriff ist etwas altmodisch geworden in der heutigen Welt.
Und wo und wie leben Sie in Neukölln?
Gut und im 5. Stock.
Oh, okay.
in der Karl-Marx-Straße.
Was bedeutet Ihnen Neukölln?
Ja, Neukölln bedeutet Zuhause. Neukölln bedeutet auch irgendwie, die ganze Welt trifft aufeinander in Neukölln. Mhm. Und das finde ich schön und spannend. Wie gesagt, wir waren in diesem Wohnprojekt und das ist schön, wenn man so bewusst und fortschrittlich und intentional ein Leben aufbauen kann. Ich persönlich brauche ganz random Leute auf der Straße und Konflikt, Auseinandersetzungen.
Leute, die man zufällig trifft.
Ja, also Zufälligkeit.
Sie pflegen jetzt keine festen Beziehungen zum Beispiel zu Ihren Nachbarn in Neukölln.
Wir haben ein neues Festival gegründet, letztes Jahr. Vorletztes Jahr. Das heißt Städtel Neukölln.
Okay.
Und das ist ein Festival für Klezmer-Musik und jiddische Kultur, Sprache, Gesang, Tanz und Küche. Und dass wir das in Neukölln machen, ist sehr natürlich, weil die meisten von diesem Freundeskreis, von dieser Gemeinschaft wohnen in Neukölln. Gestern Abend hatten wir eine Klezmer-Session in Neukölln in einer Bar. Und das passiert regelmäßig und es ist sehr grassroots, sehr natürlich gewachsen, sehr
ursprünglich.
Mhm. Ja.
Es gibt jetzt ein großes Thema, nicht nur in Berlin-Neukölln, die Gentrifizierung, also grob gesagt der Zuzug von wohlhabenderen Menschen. Spüren Sie da was davon?
Das ist ein Problem, ein politisches Problem, dass die Hausbesitzer so viel verlangen dürfen, ist das Problem, dass die Miet so viel steigern kann. Natürlich wollen Leute wohnen in lebendige Gemeinschaften, also Gegenden, wo sie nicht zu viel zahlen müssen. Und dann treibt der Gier die da lebenden Familien raus. Und das sollte nicht legal sein. Mhm. Natürlich bin ich Teil des Problems. Wir sind alle Teil des Problems. Und ich nehme Verantwortung auch dafür.
Wieso sagen Sie, Sie sind Teil des Problems?
Ja, weil ich von außen dazu gekommen bin und natürlich, ich nehme an, dass ich mehr in Miete zahle als die letzten, die in meiner Wohnung waren.
Also meinst du,
so ist das. Wir haben ein Lied darüber, das heißt 99, ein zeitgenössisches jiddisches Lied von Josh Waletzki. Ich habe das ins Englisch auch übersetzt und überall, wo wir spielen, erzähle ich davor, ja, Josh wohnt in Brooklyn und dort gibt es dieses Phänomen, das heißt Gentrification. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht und natürlich lachen die Menschen. Ich habe das einmal in Basel erzählt, da haben sie nicht gelacht. Ich weiß nicht, ob das an Basel Humor liegt oder das ist niemals.
Es ist vielleicht schon komplett durchgentrifiziert.
Ja, es lebt dort keiner, der eine billigere Zeit oder günstigere Zeit erinnert.
Ich möchte noch mal eins genauer wissen.
Aber ich kann einen Freund zitieren, ein Kollege, Kida Ramadan, der hat neulich ein Interview gegeben. Er ist ein Schauspieler, er spielt in Four Blocks und der große Gangsterboss. Mhm. Ich habe mit ihm Ballhaus Nauninstraße gespielt und er sagte, lieber eine Million Hipster als einen AfD-Wähler-Idioten. Es gibt Schlimmeres als die Gentrifikation.
Daniel Kahn, Zeit nicht nur über Musik zu reden, sondern auch welche zu hören, nämlich einen Song vom aktuellen Album ihrer Band The Painted Bird. Und das Lied heißt Freedom is a Verb.
Freedom is a Verb. bottles can be filled with either gasoline or lager or detergent that'll wash away your blood. It's a verb, it's a verb. Freedom is a verb. Something never finished, never done. It's something you can fake, and it's something that'll break if it ain't something that you constantly become. It's a verb, it's a verb. An action and an urge. As fertile as a barrel of a gun. And it happens out of need. It's a fire and a seed. And its terrible potential has begun.
Daniel Kahn und The Painted Bird, Freedom is a Verb. Daniel, worum ging es in diesem Song? Warum ist Freiheit ein Verb?
Ich werde zu oft korrigiert. Das, ja, Freiheit ist tatsächlich, ich verstehe ja den Punkt, aber Freiheit ist ja kein Verb. Das ist ein Verb ist ein Tu-Wort und das ist ja ein Substantiv.
Ich habe ja nur gefragt.
Ja, okay. Was meinen Sie, was ich damit meine?
Dass es kein feststehender, statischer Begriff ist, sondern etwas, was ständig im Werden ist oder geholt, gesucht, gefunden werden muss.
Ja.
Gut, wunderbar.
Besser kann ich es nicht formulieren.
Moderator beantwortet seine eigene Frage. Ist doch gut.
Ja, aber ich meine, es gab mal eine Umfrage, ich habe das gelesen, eine Statistik in Amerika, wo man gefragt hat, was ist die Freiheit? Und die meisten Weiße Amerikaner haben geantwortet, die Freiheit ist etwas, das man verteidigen muss. Und die meisten Afroamerikaner, die geantwortet haben, die haben gesagt, die Freiheit ist etwas, wonach man streben muss oder wofür man kämpfen muss.
Ja,
ja, ich bin auch der Meinung.
Wir haben Ihren Song jetzt noch frisch im Ohr und Sie haben mal Ihre Musik als Verfremdungsklezmer bezeichnet. Ja. Was meinen Sie denn damit?
Ja, das ist von meiner alten Brecht-Abhängigkeit, Brecht-Sucht. Ja, auch wenn ich das falsch verstehe, was ich damit meine, mit diesem Verfremdungseffekt und ein Verfremdungseffekt für Klezmer, hat das mit dem Hinterfragen der Erwartungen einer Kultur zu tun. Man wird immer wieder mit irgendwelchen Vorurteilen und Erwartungen konfrontiert. Und das ist der Versuch, mit dieser Musik ein bisschen diese Vorstellung zu verkomplizieren.
Mhm.
Ja, wenn jemand denkt, die wissen, was die Klezmer-Musik ist oder was Jiddisch oder Jüdisch bedeutet, ich möchte das gern hinterfragen. Und dass man wie mit dem theatralischen Verfremdungseffekt eine übliche Sache wie neu erkennen und wie neu angucken.
Und deswegen geben Sie dem Klezmer auch so einen richtig schönen punkigen Anstrich.
Ja, aber meiner Meinung nach hat die Klezmer-Musik schon diesen Impuls. Das ist Leben, das ist Lust, das ist Humor, das ist Trauer, das ist alles drin. Das Menschliche ist drin. Aber wir spielen auch sehr gern traurige, sanfte Sachen.
Sie singen Ihre Songs auf Jiddisch, Russisch, Englisch und Deutsch. Seit wann singen Sie Jiddisch?
Ich singe Jiddisch schon seit 18 Jahren oder so. Ich bin nicht mit Jiddisch aufgewachsen. Ich kam später dazu. Natürlich war das im Hintergrund ein bisschen kulturell. Meine Großmutter hat Jiddisch mit ihrer Mutter gesprochen, aber ich habe es nie gehört.
Ah ja.
Ich komme nicht aus New York. Ich komme aus dem Midwest. Ich komme aus Detroit. Und dort gab es jiddische Theater und jiddisch sprechende Menschen. Aber ich bin mehr oder weniger assimiliert aufgewachsen. Und diese Sprache war einfach nicht ein Großteil meiner jüdischen Ausbildung.
Gut, Sie haben also nachträglich Jiddisch gelernt, waren fasziniert von der Sprache. Und wir hören mal einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem Album, aus einem Song, der heißt Shimke
Chaser.
Chaser, bitteschön.
Shimke Chaser ist in Istanbul geboren. Er hat gewollt sich verlängern die Jahren. Er hat gewollt das
Leben machen besser. Hat man immer reingelegt, das ограничene Messer. Hat gewohnt, das Leben machen besser. Hat man immer reingelegt, das ограничene Messer.
Irgendjemand wurde reingelegt mit einem Messer, so viel habe ich verstanden.
Das ограничene Messer.
Worum ging es in dem Lied?
Das ist ein eine Gangsterballade aus Odessa oder Istanbul. Es handelt sich um einen Mann namens Şimşek, Simon Hazer, der das Schwein. Simon das Schwein. Mhm. So ein irgendjemand, der wollte nach Istanbul und richtig aufsteigen in der Unterwelt. Und am Ende hat man ihn mit einem fremden Messer, zagranitschne, das ist ein slawisches Wort, so von der anderen Seite der Grenze,
ja,
mit einem fremden Messer, einem ausländischen Messer gestochen. Und da, es gibt eine zweite Strophe, wo ja, er wollte gleich wie die Götter sein, aber jetzt liest man über ihn in der Zeitung.
Und man hat schon einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie das Jiddische klingt und dass es ein Konglomerat ist aus vielen verschiedenen Sprachen. Ich glaube, 20 Sprachen finden sich im Jiddischen.
Ja, das ist ein, Theo Bekel sagte, ich spreche 24 Sprachen, aber alle auf Jiddisch. ja, dieses Lied habe ich von dem großartigen, genialen Menschen, der mit mir singt. Das ist der Michael Alpert. Mhm. Und ohne Michael hätte ich nie wirklich Jiddisch im Ernst gelernt oder gesungen.
Weil es sprechen zwar weltweit rund 1 Million Menschen Jiddisch, aber die meisten verstehen es trotzdem nicht. Wenn Sie jetzt live auftreten mit Ihrer Band, erklären Sie dem Publikum, worum es in dem Lied geht?
Ich versuche so wenig zu erklären wie möglich. Mittlerweile spielen wir mit deutschen Übertiteln. Wir projizieren Übertitelungen und Übersetzungen und auch Bilder. Das neue Album hat sehr schöne Bilder von Eric Drucker. Er ist ein toller Künstler aus New York, wohnt in Kalifornien. Er hat das Coverbild gemalt und seine alten Bilder sind zerstreut, so in dem Booklet und so weiter. Und für die Live-Show projizieren wir seine Bilder, ein paar Videos. Für Freedom is a Verb haben wir Graffiti-Fotos von fast jedem Wort in dem Lied.
Super. Das also gibt es keine blitzt. Verständigungsprobleme, im Gegenteil, es gibt sogar noch eine Visual Arts Show sozusagen.
Ja, ich sage oft, wir haben die Lieder übersetzt, weil wir wollten mal wortwörtlich missverstanden werden.
Bei uns ist Daniel Kahn, Musiker, Schauspieler, Komponist, Regisseur und mehr. Wir haben von ihm gehört, warum er nach Berlin gekommen ist vor mittlerweile 13 Jahren, wie er sich fühlt in seinem Städtel Neukölln, warum er unter anderem auch jiddische Songs auf die Bühne und auf seine CD-Veröffentlichungen bringt. Übrigens hat Daniel Kahn mit seinem Album Lost Causes im Jahr 2011 den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik bekommen. Daniel, Sie wurden, wie schon erwähnt, 1978 in der ehemaligen Motor City Detroit im US-Bundesstaat Michigan geboren. Aus was für einer Familie kommen Sie?
Erstmal, Detroit ist immer noch die Motor City.
Naja,
ja, das, nur dass nicht so viele
Cars. Es war mal die Motor City im Aufschwung, das ist nicht mehr so, okay.
Ja, aber es wird immer die Motor City sein, es gibt keine andere. Aber ja, ich hab die Musik von meinen Eltern gelernt. Meine Mutter spielt Klavier, mein Vater hat Gitarre gespielt, er hat mit 70 Klarinette angefangen.
Ui, aha.
die waren keine Profimusiker. Meine Mutter war Lehrerin. Mein Vater hatte nie weniger als 15 Unternehmen, so kleine Unternehmen. Aber mein Vater hat mir ja sehr früh gesagt, dass wenn er das alles wieder machen könnte, wäre er Songwriter gewesen.
Dann hat er Ihnen das Gen weitervererbt und selber nicht ausgenutzt, sozusagen.
Ja, er hat mir gesagt, man kann das schönste Gedicht aller Zeit schreiben oder die klugste Kurzgeschichte oder Roman, aber wird keiner merken. Aber wenn man eine Lyrik mit Musik zusammenstellt, dann bleibt das mit Menschen. Es begleitet sie ihr Leben lang. Leute merken schlechte Lieder. Und so gute Lieder haben eine starke Wirkung. Und Ich bin auch der Meinung, die Lieder sind unser, wie sagt man, nachhaltigsten Werkzeuge für Geschichtenübergabe, und die bringen Menschen zusammen. Und seitdem ich Lieder übersetze, ich finde, das ist auch eine kräftige Kunst, ein Lied von einem kulturellen oder sprachlichen Kontext zu befreien und in einen anderen umzusetzen. Mhm. Es macht viel Spaß.
Und, wurden in Ihrer Kindheit und Jugend, in Ihrer Familie auch jüdische Traditionen gepflegt?
Ja, wir waren eine liberale Familie. Mein Vater war überzeugter Atheist. Das störte gar nicht seine jüdische Identität. Er ging nicht in die Synagoge, um mit Gott zu sprechen, sondern mit den Menschen in der Synagoge.
Zusammen zu sein.
Ja, zu sprechen, ja. Irgendwann wurde ich von der Art der jüdischen Kultur etwas entfremdet. Und ich hatte nicht wirklich mehr damit zu tun. Aber
warum, war sie Ihnen zu modern oder doch noch zu traditionell?
Beides nicht. Ich hatte andere Interesse. Ich war nicht mehr religiös, aber ich wollte auch von dieser Suburb-Welt.
Diese Vorstadtwelt.
Ja, Vorstadtwelt. Mhm. Und ich formuliere das ganz grob. Die Hauptsäulen der modernen, assimilierten jüdischen Identität in Amerika sind die Religion, der Staat Israel und der Holocaust. Und die moderne jüdische Identität besteht aus die drei Sachen. Mhm. Und ich hatte andere Interesse einfach. Ich war sehr engagiert politisch mit Gewerkschaften und antirassistische Kämpfe, die immer noch in Amerika.
Wie ist das gekommen? Ja. Wie ist diese Politisierung? Wie ist die passiert bei Ihnen? Gab es da bestimmte Erlebnisse? Oder?
Detroit ist ein Hauptbeispiel von moderner Rassentrennung. Die Stadt Detroit ist um 80-90% afroamerikanisch. Mhm. Die Vorstädte sind genau umgekehrt. Und diese ganze Detroit-Gebiet ist sehr, sehr divers. Da sind Leute aus aller Welt, aus jeder Kultur auf der Welt. Als Einwanderer, so haben sie Communities überall. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit einem sehr, sehr diversen Freundeskreis und Umwelt. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich den Rassismus gesehen und erlebt.
Sie als Vorstadtweißer, muss man an der Stelle
ja,
sagen.
Ja, mhm. Aber dann bin ich später nach Detroit gezogen. Ich habe in Detroit gewohnt. Und man wird einfach bewusst. Und ich habe einmal eine Rede von Bernice Johnson Reagan gehört. Sie ist eine tolle Sängerin, Aktivistin, die Hauptsängerin der Gruppe Sweet Honey in the Rock. Mhm. Und sie war tätig mit Martin Luther King und die wichtigsten Bürgerrechtskämpfer in den 60ern. Und sie sagte einmal, Integration, nicht deutsche Integration, das ist so American Integration, das heißt Racial Integration, hieß nicht nur weiße und schwarze Kinder, die gemeinsam zu einer Schule gehen oder ein Restaurant, wo weiße und schwarze essen können. Es hieß Integrated Struggle, weiße und schwarze, die zusammen kämpfen gegen den Rassismus. Und das war sehr wichtig zu lernen. Und das betrifft auch Freedom is a Verb. Es ist etwas Aktives. Man muss engagiert sein. Man muss mit anderen Menschen zusammenkämpfen für ein gemeinsames Ziel. Und dieses Modell von Integration ist mir viel wichtiger als irgendwelche anderen Modelle von Integration.
Daniel Kahn, hören wir noch einen Song von Ihrem Album? Daniel Kahn and the Painted Bird jetzt vom Album The Butcher's Share, und der Song heißt Children in the Wood.
We have to even up the pile. They'll see the earth is freshly turned. Bound to be here in a while. They'll find does it matter here today? It isn't bad, it isn't good. They'd only grow up anyway.
Daniel Kahn and The Painted Bird und Children in the Woods im Deutschlandfunk Kultur. Daniel, vielleicht ein paar Worte zu dem Lied?
Ja, ich habe dieses Lied geträumt. Ich habe 2016 die Musik für ein Theaterstück am Maxim Gorki Theater komponiert und mit zwei Mitgliedern von The Painted Bird auf der Bühne die Musik gespielt, Christian David und Hampus Melin. Und diese Bühnenadaption war von der Regisseurin Yael Ronen und das war von dem Roman Feinde, die Geschichte einer Liebe von Isaac Bashevis Singer. Ja. Ein jiddischer Roman aus den 60ern über Holocaust-Überlebende in New York in den Spätvierzigern und ihren sexuellen Dramen und ein Mann, der hat drei Frauen und es ist irgendwie ein schöner Roman. Und in diesem Probenprozess, als ich die Lieder entwickelt habe, habe ich diesen Song geträumt. Die Kinder von dem Hauptfigur wurden eben im Wald im Zweiten Weltkrieg erschossen. Und der Song, so jedes Bild in dem Lied, habe ich geträumt. Kinderknochen im Wald, ein Himmel mit der Farbe von einem blauen Fleck, Hagel, matschige Füße. Und ja, es ist ein Albtraumbild.
Finden Sie das jetzt blöd, wenn ich frage, was Sie glauben, warum Sie sowas träumen?
Ja, wenn man mit solchen Themen beschäftigt ist, wir kommen immer wieder zu diesem Albtraum, zu diesem schwarzen Loch von dem Holocaust. Jedes Jahr eine neue Debatte. Momentan gibt es diese Debatte um dieses blöde faschistische Gesetz in Polen, dass Historiker dann verhaftet werden und bestraft werden. Und dann wird diese Debatte wiederum instrumentalisiert für irgendwelche andere politische Richtungen. Und am Ende die historische Wahrheit ist das Opfer. Wir können nicht weggucken von dieser Geschichte. Und ich habe früher gesagt, es gab diese drei Säulen der jüdischen Identität. Ja. Und der Holocaust ist eine große Säule. Ich hatte meine erste Holocaust-Geschichte-Kurs mit 6 oder 7 an der Synagoge. Da hat ein Überlebender eine kleine Rede gemacht und Tätowierung gezeigt. Und das war mit 6 oder 7. Dann haben wir angefangen, die Bücher zu lesen, die Bilder zu sehen und zu verstehen, ja, dass es so einen Hass geben kann. So ein tiefer Hass, dass es Menschen gibt oder gab oder gibt, die mich umbringen wollte, nur wegen meiner Herkunft, wegen wie ich geboren bin, nicht wer ich bin, sondern was ich bin. Und das hat eine tiefe Wirkung. Und das politisiert auch, manchmal in einer Richtung, manchmal in einer anderen. Für mich konnte ich nicht dulden, was ich gesehen habe in den 90ern. Ich war noch jung, aber im ehemaligen Jugoslawien oder in Ruanda. Und was passiert jetzt in vielen Orten auf der Welt? Dass wir lernen nicht von der Geschichte. Oder dass vielleicht stellen wir die falschen Fragen aus der Geschichte. Und am Gorki kommen wir immer wieder zu diesem Thema in den Stücken. Natürlich, weil sie eine heutige Relevanz haben. Ich habe vor Jahren dieses Wort Gegenwartsbewältigung ausgedacht, weil mich interessiert nicht die Vergangenheit. Mich interessiert die Vergangenheit nur insofern, die unvergangen ist. Die Unvergangenheit der Vergangenheit. Und das heißt, wir leben immer noch bewusst, dass der Mensch dies machen kann. Und ja, deswegen habe ich davon geträumt. Und ich versuche in der Musik solche Sachen zu behandeln, damit ich das nicht irgendwo anders im Leben behandeln muss. Besser in einem Lied. Das ist für mich eine Methode Gegenwartsbewältigung.
Gegenwartsbewältigung. Sie haben es angesprochen. Das Maxim Gorki Theater ist ein wichtiger Ort für Sie. Sie haben gerade dort Premiere gefeiert vom Stück Glaube, Liebe, Hoffnung von Ödön von Horváth. Für Glaube, Liebe, Hoffnung haben Sie die Songs geschrieben. Mhm. Da mischen Sie auch die Sprachen durcheinander. Da wird manchmal Englisch auf Deutsch gereimt und umgekehrt.
Ja, ja,
weniger. Ist das ein bestimmtes Konzept? Darf ich fragen, was Sie damit erreichen wollen?
Nee, am Anfang war das einfach ein Reims-Songwriter-Methode. Das erste Lied, das ich, wo ich das gemacht habe, war wahrscheinlich Görlitzer Park. Mhm. Und damals war ich ganz frisch in Deutschland und ich konnte nur so viel Deutsch, um eine Zeile Deutsch zu haben, dann musste ich auf Englisch schreiben. Ja, okay. Aber wir leben hier in dieser Stadt zwischen den Sprachen und das finde ich schön. Ich finde es schön, so in diesen sprachlichen Zwischenräume zu leben. Mhm. Zu Hause sprechen wir Englisch, Deutsch, bisschen Russisch, bisschen Französisch, bisschen Spanisch, Jiddisch, alles gemischt, das ist sehr schön.
Daniel, Sie haben mit der Schauspielerei, glaube ich, angefangen, als Sie 12 waren. Sie haben unglaublich viele Dinge in Ihrem Leben gemacht. Sie haben unter anderem in New York am Off-Broadway-Theater den Biff gespielt, also den Sohn von Willie in den Tod eines Handlungsreisenden. Sie haben eine Art Klezmer All-Star-Band zusammengestellt. Also nur um ein paar Eckpunkte mal zu nennen. Wie kriegen Sie das alles hin?
Fast nicht.
Fast nicht. Unser Gast Daniel Kahn, das dürfen wir zum Schluss verraten, ist frisch verlobt. Stimmt's, Daniel?
Ja.
Einen Tag vor Weihnachten haben Sie sich mit der Tänzerin Eva Lepska, die in Leningrad geboren und aufgewachsen ist, verlobt. Mit einer jüdischen Zeremonie, oder?
Ja, das war an einem Festival, das heißt Jiddisch New York. Mhm. Wir haben eine große so Freundschafts-Community, Klezmer, Jiddisch und so weiter in New York. Und wir dachten, ja, okay, wir wollen heiraten und die jüdische Tradition bietet viele Möglichkeiten an, mit der Ehe so zum Feiern. Mhm. Die Klezmer-Musik ist auch eine hochzeitsfeierliche Musik und hat eine Funktion. Und ich dachte, okay, warum nicht nur die Hochzeit richtig feiern, aber wir finden andere Möglichkeiten auch, weil wir überall auf der Welt Freunde haben und Familie, Deutschland, Russland, Amerika und so weiter. So, wir waren in New York und wir dachten, okay, dort können wir Det Neuem schreiben. Schreibend Neuem ist eine uralte Tradition in der jüdischen Tradition, was meistens um die Eltern ging. Die Eltern machen quasi einen Vertrag, dass ihre Kinder heiraten werden. Ja. Und in diesem Vertrag steht normalerweise, was die Eltern, die Mechetonim, bringen zu der Hochzeit und zu der Ehe. Mhm. So. Und wir dachten, okay, unsere zwei Väter leider leben nicht mehr, so sie konnten nicht dabei sein. Aber wir haben unsere Mütter zusammengebracht. Ihre Mutter Marina war anwesend und meine Mutter Marsha. Und statt die Mütter einen Vertrag machen, Eva und ich haben diesen Vertrag gemacht und wir haben die Mütter zusammengebracht und wir haben auch aufgelistet, was wir zur Ehe bringen. Und
aha, was bringen Sie mit?
Ja, ich habe meine ganzen Instrumente und Schreibmaschinen angeboten und sie bringt ein Samovar, handgemaltes Samovar und ihren wunderbaren Hund auch. Und ich biete an, wie habe ich das formuliert auf Englisch? Ich setze das jetzt um. Ich biete an, die Möglichkeit, ihre unendliche Geduld zu bestätigen.
Oh, schön. Wenn Sie dann heiraten, werden Sie selber spielen mit Ihrer Band?
Hoffentlich nicht. Zu viel.
Hoffentlich nicht.
Da wird genug Klezmorim geben.
Das war die Wiederholung meines Gesprächs mit Daniel Kahn, das ich Anfang vergangenen Jahres mit ihm geführt habe. Mehr Informationen und alle Termine der Band finden Sie unter www.paintedbird.de. Sehr schöne Webseite.